Und mal guten Abend auch nochmal von meiner Seite aus. Ich möchte mit euch heute Abend über das in meiner Predigt reden. Auf der einen Seite, was wir in Albanien erlebt haben und auch das, was uns das dann auch hier in Deutschland sagen kann für unseren Glauben. Und da würde ich jetzt ganz gerne anfangen, indem ich die Bibelstelle vorlese, die ich meiner Predigt zugrunde gelegt habe. Die finden wir in Jesaja 40, die Verse 25 bis 31. Also alle, die mitlesen wollen, Jesaja 40, 25 bis 31. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Fragt der heilige Gott. Wer hält einen Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Bibelstelle, weil sie viele Sachen beinhaltet, die man auf so einem Missionseinsatz, sag ich mal, erlebt. Auf der einen Seite, am Anfang, wenn wir die ersten Verse uns angucken, da wird die Größe von Gott beschrieben da drin. Was für einen großen Gott wir haben. Und ich finde, diesen Vergleich mit den Sternen ist einfach ein schönes Bild dafür. Weil wenn wir uns mal den Sternenhimmel angucken, was da für unendliche Weiten sind und wie viele Sterne das an der Zahl sind. Und hier heißt es, Gott nennt sie beim Namen. Gott kennt sie alle. Und auch diesen Anfang, wo er eigentlich so eine rhetorische Frage stellt, womit wollt ihr mich vergleichen? Ja, wir können Gott eben mit nichts vergleichen. Gott hat keinen Vergleich, den wir eigentlich nie sagen könnten, weil er so ein großer, unvergleichlicher Gott ist. Und wenn man dann anfängt mit so einer Planung von so einem Missionseinsatz, dann weiß man das alles. Weil wir glauben ja, wir sind ja überzeugte Christen, wenn wir sowas machen, das heißt, wir glauben an Gott. Und da haben wir eine feste Überzeugung, dass da ein großer und mächtiger Gott dahinter steht. Und so fing das dann auch im Dezember letzten Jahres an, da haben die Dolly und ich uns zusammengesetzt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht doch noch ein zweites Missionsteam machen sollten, ein zweites Paxan-Team machen sollten. Sie hatte den richtigen Artikel gelesen, wo ein Missionar aus Albanien berichtet hat. Und dann haben wir da mal angefragt und so ist das Ganze dann mit dem Projekt ins Rollen gekommen. Und naja, dann geht das so los mit den Vorbereitungen und dann hatten wir schon mal die erste Problematik, dass wir kein Geld hatten. Weil für so einen Missionseinsatz sollte man doch auch ein gewisses Budget für das Projekt mitbringen und das hatten wir erstmal nicht. Und das war schon so die erste Sache. Ich hatte dann Frieden drüber, aber irgendwie so von der sachlichen Seite her schon mal nicht so gut, wenn man kein Geld hat. Und unser anderes Problem war, dass wir keine Teilnehmer hatten. Was natürlich dann, wenn man einen Missionseinsatz machen will, auch nochmal schlecht ist, weil zu zweit nach Albanien zu fliegen ist ja nicht so schön, wie wenn man das dann wie am Schluss mit 10 Leuten machen kann. Ja, und dann geht das so los. Man vertraut ja fest auf Gott und sagt, na gut, dann sollen ein paar Leute doch mal dazukommen. Herr, sende doch. Wir kennen ja auch diese schöne Bibelstelle, wo es heißt, sende Arbeiter in die Ernte. Und dann haben wir gebetet und haben ganz viele Gemeinden besucht und dann, naja, dann plätschert das, dann kommt vielleicht da mal einer dazu oder da mal einer dazu. Und irgendwie war das schon relativ, ja, eine Erprobung auch von dem Vertrauen, weil dann wurden uns auch schon so die ersten Deadlines gesetzt, wo gesagt wurde, naja, wenn ihr bis dahin nicht genug Teilnehmer habt, dann müssen wir das leider abblasen, das Projekt. Und es war wirklich so, dass Gott immer auf den letzten Drücker dann da nochmal einer angerufen, ist da nochmal einer dazugekommen. Also wir, das Projekt war eigentlich die ganze Zeit in der Planung immer ja an der Kante zum Nicht-Stattfinden. Dann ging es auch weiter mit dem Geld, dann kam das eine, der eine Joggathon dazu, der andere Joggathon und so. Langsam aber sicher hat sich das alles gemacht, aber es war auch eine sehr herausfordernde Zeit. Und ich muss sagen, für mich war das ja auch ganz gut mit meinem Vertrauen auf Gott, weil man immer doch wieder gesehen hat, dass er doch so in kleinen Stücken doch immer wieder weitergewirkt hat. Ja, und dann ging das los, dann wurden auch die ersten Fragen laut. Naja, Simon, was machst du, wenn du kein Wasser findest? Weil, wie ihr gehört habt, war das Ziel, einen Brunnen zu bohren und sanitäre Anlagen zu errichten. Da dachte ich, naja, habe ich immer ganz fest gesagt, Gott wird das machen. Ich vertraue auf Gott. Und wir haben dann auch ja immer konkreter die Planung gemacht. Und obwohl wir das natürlich alles wussten, dass wir einen großen Gott dahinter haben, kommen wir dann leider auch in die nächsten Verse, wo sich ja Israel, die auch sehr viel mit Gott erlebt haben, doch auch diese Frage in den Raum stellen, Gott, siehst du die Probleme nicht? Denn es ging dann weiter, wir waren kurz davor, wegzufliegen. So eine Woche davor hat mir dann jemand den Tipp gegeben, dass es vielleicht doch nicht so leicht ist, durch den Zoll zu kommen. Auch da dann wieder alles probiert, alle möglichen Behörden angerufen. Ich habe alle Horrorgeschichten gehört, von ja bis über, dass man gar nicht reinkommt, dass man wieder zurückgeschickt wird, weil und wir hatten ein großes Brunnenbohrset halt dabei zum Brunnenbohren. Aber auch das hat dann soweit ganz gut geklappt. Sind dann am Flughafen mit dem Brunnenbohrset auch durch den Zoll in Albanien gekommen. Alles war gut. Wir hatten mit Albanien ausgemacht, dass einfach schon die ganzen Vorbereitungen gemacht sind, weil das kostet viel Zeit, das Material ranzuschaffen, das Fundament vorzubereiten, dass man damit anfangen kann. Und wir kommen in Albanien an, im Flughafen an und haben dann, sehe ich noch heute vor mir, den Gesti, gehe ich auf ihn zu, sage, ja, Gesti, ich sag mal alles auf Deutsch jetzt, natürlich auf Englisch geredet. Ja, und wie sieht's so aus? Alles gemacht? Sagt er einfach, nö. Also erstmal gefragt, ja, und jetzt so, nö. Nee, wir haben noch gar nichts gemacht. Das ist dann schon eine Sache, wo man auch als Leiter von diesem Team dann dasteht und sagt, ja, ja, alles hast du bis jetzt immer so weitergebracht. Du hast uns 10 Teilnehmer gegeben, an die 10.000 Euro Spendengelder uns geschenkt, uns hierher gebracht, alles hat geklappt, jetzt stehen wir hier und es ist nichts gemacht. Was ist los? Diese Frage blieb dann erstmal ein bisschen stehen. Und dann ging es weiter, dann haben wir die Baustelle besucht und er hatte recht. Wo wir bauen wollten, war ein großer Müllberg, ganz viele leere Flaschen. Ja, das war gut, dann geht es halt weiter, also der Müll wurde dann beiseite geräumt. Und vielleicht noch zu den Örtlichkeiten dort vor Ort. Wir haben ja mit Roma auf der Müllkippe zusammen gearbeitet und die Müllkippe war auf einem Berg und wo wir die ganzen Sachen gebaut haben, war unten im Tal. Das waren so ungefähr 200 Meter voneinander weg. Das ist für später wichtig, um es zu verstehen. Ja, so. Ja, Christian, um die, an die 200 Meter. So. Knapp einen Kilometer, gut. Ich habe gedacht, das wäre egal. So, und dann ging es weiter mit dem Brunnenbohren. Also nachdem wir dann angefangen haben, mit dem Fundament vorzubereiten und da hat das Team auch wirklich super gearbeitet, haben wir dann noch angefangen mit dem Brunnenbohren. Und es ging auch am Anfang super voran. Also wir haben in 45 Minuten hatten wir da unsere 1,5 Meter Tiefe schon erreicht, was eine geniale Zeit ist. Wir haben es ja alles von Hand gemacht. Ich hatte mich ja auch viel über Brunnenbau informiert, war richtig stolz, hat mich gefreut. Von da ab an dann nicht mehr. Das waren nämlich die letzten 1,5 Meter, die zügig vorangingen. Von da ab an haben wir so in 2-3 Stunden mal so 20 Zentimeter geschafft. Was natürlich schlecht ist, wenn man so als Endziel dann so diese 15 Meter Tiefe vor Augen hat. Und dann geht das natürlich los, habe ich hochgerechnet und dann ist mir klar geworden, dass das nichts wird. Und naja, das ging dann so mit diesem Schleppen vorangehen, so den ersten Tag, den zweiten, den dritten Tag, dann immer weiter. Und ich muss sagen, am dritten Tag, wo ich da gebohrt habe und nichts passiert ist, da war mein Vertrauen, da sind wir dann an diesem Punkt, der hier in Vers 30 angesprochen wird, da war ich nicht ermüdet und kraftlos, da war ich mit meinem Verständnis von dem, was Gott eigentlich von uns wollte, am Ende. Ich bin auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Herr, warum? Was soll das? Du hast uns jetzt hierher geschickt nach Albanien, das alles vorbereitet und jetzt lässt du uns hier an diesem Punkt scheitern. Und an dem Abend, dann haben wir immer das Kinderprogramm für den nächsten Tag vorbereitet und da habe ich mich mal ausgeklinkt, war dann mal allein in meinem Hotelzimmer, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass mich ja Gott mal so zur Seite nimmt. Dann habe ich gebetet und da muss ich dann sagen, in dieser Gebetszeit sind mir einige Sachen klar geworden. Da hat Gott dann eingegriffen und gehandelt und hat gesagt, Simon, ich habe dich nicht dahin geschickt, dass du mir möglichst tollen Brunnen dahin baust. Ich habe dich dahin geschickt, damit ihr als Team ein Segen seid für die Leute auf der Müllkippe, die ich liebe. Dass ihr für die ein Segen seid und ein Zeugnis seid. Dafür seid ihr da. weil auch das mit dem Fundament ist dann ins Stocken gekommen und auch nicht mehr weitergelaufen. Und dann haben wir als Alternativprojekt angefangen, oben auf der Müllkippe zwei Toilettenhäuschen hinzusetzen. Aus Holz. Das hat aber dafür gesorgt, diese Planänderung, dass wir ganz viel Zeit mit den Menschen verbracht haben, die da auf der Müllkippe waren. Das hat quasi diesen ganzen Einsatz in eine ganz neue Richtung gebracht. Wir haben mit ihnen Zeit verbracht, ihnen Wertschätzung geben können. Und das hat sie so sehr angestoßen, sich darüber Gedanken zu machen. Sie haben uns gefragt, ja, warum macht ihr das? Ja, und dann hatten wir einfach die Möglichkeit, ihnen zu erzählen, was unsere Motivation dahinter ist. Und das wäre alles nicht passiert, wenn Gott nicht, ja, uns hätte da kein Weiterkommen. Und das einfach, wenn er einfach so funktioniert hätte, wie ich mir das auch vorgestellt habe, ja, dann wären wir da an der Stelle, wäre nicht so was Gutes rausgekommen, wie es jetzt schlussendlich rausgekommen ist bei dem Einsatz. Ja, und dann habe ich auch eben erlebt, nachdem ich diese Gebetszeit hatte, dass er mir einfach auch Kraft gegeben hat, diesen Einsatz weiterhin zu leiten, auch mit dem Team weiterzumachen. Und ja, jetzt habt ihr das natürlich alles gehört. Mächtiges Eingreifen von Gott in Albanien. Und jetzt könnt ihr euch natürlich ja die Frage stellen, und warum passiert das hier in Deutschland nicht? Also so geht mir das ganz oft, wenn ich dann Missionsberichte höre, dann ist das echt toll, was Leute da erlebt haben und dann finde ich das klasse, weil ich, ja, aber warum passiert das hier in Deutschland für mich spürbar irgendwie nicht? Und da möchte ich jetzt in den nächsten paar Minuten darauf eingehen, warum wir hier in Deutschland ja uns manchmal nicht so danach fühlen, dass Gott bei uns eingreift in unsere Sachen, die wir hier tun. Und dazu möchte ich euch nochmal eine andere Bibelstelle vorlesen, weil ich glaube, dass wir da so ein Zeugnis sein konnten. In Albanien hat auch damit zusammengehangen, dass wir eine gewisse Sache bewusst oder unbewusst gelebt haben. Und das, was wir bewusst gelebt haben oder auch unbewusst bei meinen anderen, das finden wir in Römer 12, in Versen 1 bis 2. Ich werde erstmal Römer 12, Vers 1 vorlesen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich finde es schon mal schön, dass in meiner Übersetzung an dieser Stelle vernünftig steht. Das hat mich nämlich nochmal in eine andere Richtung angestoßen, darüber mir Gedanken zu machen, dass wenn wir Gott dienen, ein vernünftiger Gottesdienst darin besteht, dass wir keine halben Sachen machen, sondern dass wir unser Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. Und jetzt möchte ich euch noch den zweiten Vers dazu vorlesen, weil der rückt das dann nochmal ein bisschen ein ja, helleres Licht nochmal. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das finde ich sind zwei Verse, die eigentlich unseren Auftrag, den wir als Christen haben, ganz klar definieren. Uns ganz klar sagen, wie das laufen soll. Wir sollen uns eben nicht dieser Welt gleichstellen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, auch nach außen zu gehen und unseren Glauben vor anderen dazu stellen oder ja einfach ein Zeugnis für andere zu sein. Ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Botschaft, die wir haben, eben nicht der Welt ist. Dass wir hier eine ganz andere, bahnbrechende Botschaft haben, mit der wir evangelisieren. Und dazu möchte ich euch nochmal jetzt die Ich Bin, ein paar Ich Bin-Aussagen von Jesus über sich vorlesen. Und die habe ich jetzt nur zitiert, also nicht als Bibelstellen, sondern was relativ viele sind. Ich lese euch einfach mal runter und prüft es mal so hinter dem Hintergrund und überlegt euch, was uns das sagen kann. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen. Gerade dieser letzte Punkt, ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen. Das ist so ein großer Unterschied. Das ist auch der Unterschied, den wir wirklich als Christen haben, dass wir an einen Gott glauben, der gekommen ist, um das Verlorene zu suchen. Dass wir an Gott glauben, dem es gefällt, 10 junge Leute nach Albanien auf eine Müllkippe zu schicken, wo am Rande der Gesellschaft Roma leben, um die Verlorenen zu suchen. Und wenn wir das in unserem Leben haben und diese ganzen Zusagen uns vergegenwärtigen, dann macht für uns auch nochmal der Vers 31 von Jesaja, bekommt dann nochmal eine ganz andere Betonung. Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal diesen Vers euch vorlesen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Das ist der Schlüssel, das ist auch der Schlüsselvers von meiner Predigt an der Stelle. Das ist die ganz große Frage, die wir uns stellen müssen. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Wenn wir unsere Hoffnung auf den Herrn setzen und unser Herz erfüllt ist vom Heiligen Geist, dann können wir nicht anders, als anderen Leuten davon zu erzählen. Wovon das Herz voll ist, wird der Mund überfließen. Dann ist das in uns drin, dann ist das auch nichts Aufgesetztes, dann sind das keine neuen Programme oder neue Ideen, die wir uns über Evangelisation machen, sondern dann sind das wir. Das gehört dann zu uns. Und ich finde es eben, wenn wir anfangen, uns wirklich zu fragen, auf wen oder was setzen wir unsere Hoffnung? Und ich muss sagen, es ist eine ganz banale Sache eigentlich, die Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt, glaube ich, seit 7, 8 Jahren Christ, ich habe das ganz oft gehört, habe mir das auch ganz oft gesagt, ja, ich will meine Hoffnung auf den Herrn setzen. Und mir ist aber ganz oft aufgefallen, dass ich es schon wieder nicht gemacht habe. Also egal, wie sehr ich mir das probiert habe, irgendwo hinzuschreiben oder sowas, im Altersgefecht vergisst man es immer wieder, die Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Da ja auch viele Leute sind, die schon länger mit dem Glauben unterwegs sind, wenn ihr da eine super Idee dazu habt, sprecht mich nach der Predigt gerne darauf an, wie das klappt, seine Hoffnung immer ganz auf den Herrn zu setzen. Genau, dann würde ich euch jetzt gerne am Schluss von meiner Predigt einfach nochmal so die Hauptpunkte kurz sagen. Wir haben ja gesagt, in den ersten paar Versen von Jesaja finden wir einen großen Gott. Und ich glaube, dass es auch für uns ganz wichtig ist, wenn wir mit anderen Menschen über unseren Glauben reden. Wir reden nicht über irgendeinen kleinen Gott. Wir reden über Gott. Seiner ganzen Größe und Macht. Aber obwohl wir das alles wissen, kann es passieren, dass wir uns ja von ihm vergessen fühlen. Und da muss ich sagen, an diesen Punkten, das ist mir sehr leicht gefallen, das in meiner Predigt zu schreiben. Das Vergessen fühlen, das hat man schnell mal geschrieben, wo einem das alles passiert ist. Aber ich glaube, dass es eben Gott auch darum geht, dass wir auf ihn vertrauen. Und wenn wir uns von ihm vergessen fühlen, weiter vertrauen. Und immer weiter dranbleiben. Ja, dass Gott aber auch ganz aktiv in unser Leben eingreift, wie wir es dann in den hinteren Versen lesen, dass wenn wir erschöpft sind, dass er uns neue Kraft gibt und dass wir eben auch hier sind. Und das ist eigentlich der Inhalt von unserem, ein großer Inhalt von unserem Glauben ist, dass wir anderen auch davon erzählen, dass wir diese geniale Botschaft von Jesus nicht für uns behalten, sondern dass wir einfach offen mit anderen darüber reden und uns kann dazu dann helfen, das, was ich aus Römer 1 und 2 gesagt habe, dass wir unser Leben ihm ganz zur Verfügung stellen und uns nicht dieser Welt gleichsetzen, sondern sein Evangelium weitergeben. Und das alles macht für uns dann Sinn. Und da möchte ich dann jetzt auch gleich überleiten dann in die stille Zeit, in die kurzen Zeit der Stille. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, das ist auch die Frage, mit der ich eigentlich meine Predigt abschließen will. Sind wir hier heute Abend Leute zusammengekommen, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen? Und wo setzen wir vielleicht nicht unsere Hoffnung auf ihn? Und wo wäre es dran, einfach mal wieder zu sagen, ja Herr, auch wenn es mir schwerfällt, an der Stelle möchte ich gerne jetzt meine Hoffnung ganz auf dich setzen. Amen. Amen.